Deutschlandfunk. Agenda.
Mit Petra Enzminger am Mikrofon herzlich willkommen zur Agenda, in der wir heute über den Fachkräftemangel sprechen werden. Wo sieht man sie nicht? Die Aufrufe, sich zu bewerben, großflächig plakatiert, auf Transportwagen geklebt, in U-Bahnen aufgehängt. Alle suchen nach neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Auch viele Lehrstellen bleiben ja unbesetzt. Ein Dilemma mit weitreichenden Auswirkungen, gerade auch jetzt in diesem Transformationsprozess. Wo sind die Handwerkerinnen und Handwerker, die die Solaranlagen auf die Dächer bringen, die modernen Heizungsanlagen montieren? Da hören wir auch gerne Ihre Erfahrungen. Wo und wie erleben Sie, dass es an Fachkräften fehlt? Und es sind ja inzwischen insgesamt Arbeitskräfte, muss man sagen, die gebraucht und gesucht werden. Welche Lösungsansätze gibt es bereits? Wie kann konstruktiv an dieses Problem herangegangen werden? Welche Ideen haben Sie? Wenn Sie sich beteiligen mögen, dann rufen Sie uns unter dieser kostenfreien Telefonnummer an. 00800 4464 4464. Noch einmal 00800 4464 4464. Oder mailen Sie an agenda@deutschlandfunk.de. Und wenn wir Sie zurückrufen sollen oder können, dann schreiben Sie die Telefonnummer mit in die Mail. Und mit dabei sind heute Nathalie Pawlik, SPD, Bundestagsabgeordnete und Mitglied im Ausschuss für Arbeit und Soziales. Grüße Sie, Frau Pawlik.
Hallo, schönen guten Tag.
Alexander Burstätte ist dabei vom Institut der Deutschen Wirtschaft, dort Economist für Fachkräftesicherung. Herzlich willkommen.
Hallo.
Und ich begrüße Helmut Brammann. Er ist der Hauptgeschäftsführer des Zentralverbands Sanitär, Heizung, Klima und Mitglied der Geschäftsführung des Hauptverbands der deutschen Bauindustrie. Auch Ihnen einen guten Morgen.
Ja, guten Morgen.
Ja, und Herr Brammann, lassen Sie uns zunächst in die Praxis auch schauen. Wie sieht's aus mit den Fachkräften in Ihrem Bereich Sanitär, Heizung, Klima? Wie gravierend ist der Mangel?
Ja, lassen Sie mich vielleicht eins vorwegstellen. Ich bin nicht mehr Mitglied der Geschäftsführung im Hauptverband der Bauindustrie, sondern ich bin Hauptgeschäftsführer des Zentralverbandes Sanitär, Heizung und Klima. Das sind genau die Handwerke, die jetzt, ich sag mal, für die Klimaneutralität im Gebäude essentiell sind und um die es hier wahrscheinlich auch in der Sendung geht. Vielleicht ein Satz noch dazu auch. Es handelt sich insgesamt um rund 50.000 Betriebe mit fast 400.000 Beschäftigten und 38.000 Auszubildenden in den 4 relevanten Klimahandwerken. Und das ist eine ganze Menge. Also insofern darf ich vorwegschicken, ich würde lieber von einem Fachkräftebedarf reden als von einem Fachkräftemangel, weil wir haben jetzt natürlich den Bedarf, möglichst viel und in einer bestimmten Zeitschiene fast gleichzeitig zu machen, weil diese Handwerker machen im Gebäudetechnik, im Haustechnikbereich sehr viel. Sie installieren nicht nur die Wärmepumpen, die modernen Heizsysteme, die ja dringend modernisiert werden müssen. Sie haben das Thema Solardächer auch angesprochen. Es geht aber auch um Klima, Innenluft, Raumlufthygiene und bis hin zu Bad- und Trinkwasserversorgung. Das machen alles die gleichen Betriebe. Und insofern, ja, haben Sie recht, da gibt es viele unbesetzte Stellen. Das Handwerk würde gerne auch ausbilden, mehr tun. Aber die Gruppe der Jugendlichen, auf die wir ja alle rekurrieren müssen an der Stelle, nicht nur die Klimahandwerke, die wird auch immer kleiner in Deutschland, Stichwort demografischer Faktor. Mhm. Gleichwohl, das vielleicht auch noch gesagt zum Start, in diesem Handwerksbereich, wenn ich das ins Jahr 2012, also rund 10 Jahre, jetzt 11 Jahre zurückblicke, dann gab es rund 350.000 Beschäftigte, jetzt liegen wir bei knapp 400.000 Fachkräften. Also es gibt einen steten Anstieg und insofern gefällt mir der Begriff Mangel nicht so. Es gibt einen zusätzlichen Bedarf aufgrund der klimapolitischen Bedürfnisse und auch den Bedürfnissen einer alternden Gesellschaft, Stichwort barrierefreie Bäder.
Dennoch, der Begriff des Fachkräftemangels, der ist ein Begriff, der überall genutzt wird und der Bedarf ist groß, führt dann vielleicht auch zum Mangel, nämlich dann, wenn man nicht mehr das bedienen kann, was an Anfrage da ist und an Nachfrage. Wie groß ist die Nachfrage zum Beispiel nach modernen Heizungen?
Ja, die ist natürlich sehr groß. Das hat auch damit zu tun, dass bestimmte Systeme ja auch politisch derzeit mit einem Hochlauf gehypt werden, offiziell auch, also nicht immer das Stichwort Wärmepumpe, wobei da auch der Engpass derzeit gar nicht im Handwerk ist, zumindest derzeit noch nicht. weil wir, das ist ja auch sicherlich bekannt, wird immer wieder mal auch in den Nachrichten erwähnt, wir überall noch heftigst mit Lieferschwierigkeiten zu kämpfen haben. Das heißt also, die Lieferketten sind nach wie vor Corona-bedingt gestört oder im Ungleichgewicht, jetzt vielleicht auch aufgrund des Ukraine-Kriegs. Das heißt, jede Wärmepumpe, die beispielsweise ein Handwerker in die Hände kriegt, die kann er derzeit auch verbauen. Das sieht man auch. Die Umsätze im Wärmepumpenbereich sind erheblich hochgegangen, von im letzten Jahr etwas über 200.000, im vorletzten Jahr etwas über 200.000, im letzten Jahr weit darüber. Und das wird auch weiter so laufen. Also ich bin zuversichtlich, dass wir die Vorstellungen und Ziele der Politik, 500.000 Wärmepumpen per anno, hinkriegen werden.
Das klingt so, als gäbe es bei Ihnen tatsächlich nicht wirklich ein Problem, außer einer Nachwuchssuche.
Also es gibt Hebel, wie wir optimieren. Also das heißt, wir müssen natürlich es gibt in jedem Fall Probleme. Es gibt erhebliche Verbesserungspotenziale, die habe ich aber jetzt mal im Ausblick eingerechnet. Und auch natürlich Vorstellungen, wie uns die Politik, insbesondere die Bundesregierung, natürlich auch unterstützen kann dabei. Das fängt, ich sag mal, bei den Bildungsstätten an, bei der Ausbildung, der Schwerpunkt. Theoretisch haben wir den sehr schnell umswitchen können. Innerhalb eines halben Jahres ist er jetzt bei ganz anderen Heizsystemen, als es vorher war. Muss ja auch sehen, das Thema hybride Heizsysteme mit auch molekularen Energieträgern war ja bis Anfang letzten Jahres, also bis Prinzip dem Wirksamwerden der neuen Intentionen der Bundesregierung, auch noch ein Schwerpunktthema, auch ein gefördertes Schwerpunktthema. Das ist es jetzt nicht mehr. Die Wärmepumpe war nicht so im Fokus. Sie ist jetzt theoretisch in den Ausbildungsschemata, in den überbetrieblichen drin. Aber man muss natürlich viel mehr tun. Das fängt mit der Ausstattung auch der Bildungsstätten mit entsprechenden Wärmepumpen an, sonst kann man sie nicht schulen. Also ich will hier viele Beispiele nennen, wo erhebliches Optimierungspotenzial da ist, auch in den Montageverfahren, auch in den Herstellverfahren. Das alles wird derzeit angegeben mit einem riesigen Maßnahmenkatalog. Aber dann bin ich zuversichtlich, dass das zu schaffen ist. Und natürlich brauchen wir natürlich auch perspektivisch, wenn die Stückzahlen dann auf dem Markt sind, auch noch mehr helfende Hände. Das ist richtig.
Stichwort moderne Ausbildung werden wir bestimmt auch noch drauf zu sprechen kommen, die ja auch ein Teil der Fachkräftestrategie der Bundesregierung ist. Alexander Burstädte, Ihre Forschungsschwerpunkte sind Fachkräftemangel und Demografie. Wie blicken Sie da auf das Problem in Deutschland? Wie gravierend ist es?
Ja, also wir im Institut messen den Fachkräftemangel und versuchen, den in Köpfen auszudrücken. Und wir sehen einfach, dass der Trend ganz klar nach oben geht, dass also immer mehr Köpfe fehlen, um die Arbeit zu machen, die wir offensichtlich haben, und dass es auch immer mehr in die Breite geht. Wir haben trotzdem nicht in jedem Beruf und in jeder Branche Mangel. Ich würde auch eben nicht davon sprechen, dass wir einen Arbeitskräftemangel haben, der auch Geringqualifizierte einschließt, weil wenn wir uns mal zum Beispiel angucken, wir haben immer noch so ganz grob 2,5 Millionen Arbeitslose und ganz grob 1,5 davon gelten als gering qualifiziert oder haben vielleicht mal etwas gelernt, aber das ist mehr oder weniger veraltet und wird so nicht mehr nachgefragt. Und dann bleiben eben nur 1 Million Arbeitslose, die, sag mal, eine aktuelle Qualifikation haben und eben auch zur Verfügung stehen. Und wir haben mehr Stellen für solche gebildeten Fachkräfte, als wir eben Leute haben, die noch nicht arbeiten, aber arbeiten können und wollen. Das heißt, wir haben einfach jetzt schon in Summe zu wenig Köpfe, um die Arbeit zu schaffen. Und das merkt man einfach immer mehr, weil es irgendwo nicht mehr läuft wie geschmiert.
Ja, aber es gibt Potenzial, wenn ich Sie richtig verstanden habe. Unter den Arbeitslosen kann man durchaus noch Fachkräfte rekurrieren.
Ja, klar. Also es gibt immer noch 1 Million Arbeitslose, ganz grob, die eben was gelernt haben. Allerdings haben auch die häufig nicht genau das gelernt, was jetzt gerade so dringend gebraucht wird. Also da sind eben nicht viele Sanitärinstallateure oder, wie es eigentlich heute heißt, Anlagenmechaniker für Sanitärheiz- und Klimatechnik. Da würden wir uns wünschen, dass es mehr gibt und dass mehr Menschen, die mal was gelernt haben, was heute nicht mehr so gefragt ist, umschulen, auch später im Leben. Und wir uns alle einfach immer weiterbilden entlang der Bedarfe, die wir haben, damit unser Leben wie gewohnt weiterlaufen kann.
Und wenn Sie sagen, immer mehr Köpfe fehlen, wie drückt sich das in Zahlen aus? Was würden Sie sagen, wie viele Stellen sind offen, die wir kurzfristig nicht besetzen können?
Ja, also wir versuchen immer Folgendes. Wir sagen nicht nur, schaut, die Unternehmen sagen, wir brauchen so und so viele, sondern wir schauen auch immer im Institut, wer ist denn überhaupt da? Und es gibt eine sehr, sehr große Umfrage, die misst, wie viele offene Stellen gibt es. Ja, das geht so Richtung 2 Millionen. Und wir haben aber ja, wie gesagt, auch noch Potenzial. Und wenn man das verrechnet, dann landen wir so ganz grob bei 600.000 offenen Stellen derzeit, die einfach nicht zu besetzen sind. Ja, 600.000, das ist die ganze Stadt Düsseldorf. Ja, so viele Leute bräuchten wir eigentlich, die irgendeine Arbeit machen, die aber jetzt aktuell liegen bleiben muss. Zum Beispiel im Pflegeheim, zum Beispiel auf dem Bau oder auch manchmal dann eben das Regale einräumen im Supermarkt. Und ja, wenn das noch mehr wird, dann ja, wird es unbequem.
Welche Folgen würden Sie sagen, hat es denn?
Ja, also überlegen Sie mal, wo Sie sich im Alltag geärgert haben, dass irgendwas nicht oder nur langsam passiert ist. Ja, also wenn Sie zum Beispiel bei einer Behörde irgendwas möchten und das dauert lange, dann liegt es häufig daran, dass da nicht genug Leute sind, die die Flut an Arbeit wegarbeiten. Ja, wenn Sie bauen und es geht nicht vorwärts oder Sie finden niemanden, dann liegt es auch daran, dass es nicht genug Leute gibt, die es machen. Und so ist das eben ganz häufig auch, dass zum Beispiel Züge nicht pünktlich sind. Liegt dann häufig daran, dass es zu wenig Leute gibt, die Gleise bauen oder die Züge reparieren. Und das sind ganz häufig dann auch Berufe, die uns nicht tagtäglich auf der Straße begegnen und wo vielleicht nicht jeder jemanden kennt und nicht jeder junge Mensch mal mit in Berührung gekommen ist. Und ich würde mich dafür aussprechen, dass wir viel stärker als bisher noch junge Menschen von diesen Mangelberufen begeistern, in denen wir zu wenig Leute haben, die aber häufig gar nicht bekannt sind oder wo auch ganz falsche Vorstellungen drüber herrschen. Ja, zum Beispiel gerade im Sanitärbereich weiß ich nicht, ob ich sag mal so die typischerweise beratenden Eltern und Lehrer da wirklich ein modernes Bild vom Beruf im Kopf haben, wenn sie sich zu so einem Beruf äußern.
Das heißt, wir haben noch einiges zu lernen, auch wenn es darum geht, die Ausbildung zu beraten oder in die Ausbildung zu beraten. Nathalie Pawlik, das Problem ist erkannt, die Politik sieht es auch. Die Ampelkoalition reagiert mit einer neuen Fachkräftestrategie, auf die wir im Detail auch noch zu sprechen kommen. Zunächst aber die grobe Stoßrichtung. Wo wollen Sie ansetzen?
Ja, genau. Also die Fachkräftestrategie der Bundesregierung definiert sich eigentlich so in 5 wesentlichen Punkten. Also zum einen sagen wir natürlich, wie jetzt auch mein Vorredner das geschildert hat, selbst wenn wir alle inländischen Potenziale ausgeschöpft haben, brauchen wir Arbeits- und Fachkräfte, weshalb natürlich auch die Fachkräftezuwanderung ein wesentlicher Teil der Fachkräftestrategie ist, aber eben nicht nur. Wir haben unglaublich viel inländisches Potenzial, was wir mobilisieren möchten. Da geht es um die Frage der beruflichen Ausbildung. Wir haben 2,16 Millionen junge Menschen in Deutschland ohne einen Berufsabschluss. Und dieses Potenzial geht uns eben verloren auf dem Arbeitsmarkt. Und das möchten wir ändern. Gleichzeitig möchten wir zum Beispiel im Bereich der Weiterbildung dem Problem gerecht werden, dass sich eben Berufsbilder und Anforderungen auf dem Arbeitsmarkt verändern und wir die Menschen, die Beschäftigten eben bei diesen Veränderungen mitnehmen müssen, indem wir sie weiterbilden, indem wir gemeinsam mit den Unternehmen die Beschäftigten weiterbilden und ja auch ihnen Chancen auf dem Arbeitsmarkt der Zukunft bieten. Okay. Gleichzeitig geht es aber auch zum Beispiel um die Frage eines inklusiven Arbeitsmarktes, wo auch Potenziale vorhanden sind, die wir noch nicht genug ausschöpfen, oder die Erwerbsbeteiligung bei Frauen, wo wir einfach eine Infrastruktur haben, die Frauen die Möglichkeit geben sollte, dass sie eben mehr Stunden arbeiten können. Allein da würden wir schon einen riesigen Beitrag zur Bekämpfung des Fachkräftemangels leisten. Und das ist eben die Fachkräftestrategie, die sich aus sowohl der Fachkräftezuwanderung, aber auch vor allem der Mobilisierung der inländischen Potenzialen zusammensetzt.
Also verschiedene Punkte, die wir Stück für Stück in dieser Sendung auch noch aufgreifen können. Schauen wir aber noch einmal auf die Gründe. Das Stichwort demografischer Wandel ist ja schon gefallen. Alexander Burstädte, um ein Problem anzugehen, lohnt es sich ja durchaus auch auf die Gründe zu schauen. Welche machen Sie da noch aus?
Ja, also ein ganz wesentlicher Grund ist natürlich die Altersstruktur unserer Bevölkerung. Es gab so in den 60er Jahren sehr, sehr viele Geburten und danach sehr viel weniger. Und die Menschen, die damals geboren wurden, die gehen jetzt nach und nach in Rente. Und die Menschen, die nachfolgen, sind einfach viel weniger. Also das ein gutes Beispiel ist der Jahrgang 1964. Das sind so 1,4 Millionen Menschen. Und der Jahrgang 10 Jahre später ist nur 2/3 so groß. Ja, das heißt, es können nur 2 auf 3 nachfolgen, die jetzt ausscheiden aus dem Arbeitsmarkt. Und ein Ansatzpunkt ist, dass man jetzt so schnell wie es irgendwie geht, die Älteren dazu motiviert, freiwillig noch länger zu arbeiten. Ja, das muss dann nicht in Vollzeit sein. Das geht auch in vielen anstrengenden Berufen nicht so ohne weiteres. Aber man kann ja versuchen, als Arbeitgeber, als Gesellschaft, den Menschen es schmackhaft zu machen. Ja, hier vielleicht mit Teilzeitangeboten oder flexiblen Arbeitszeiten das eben noch ein bisschen länger machen. Das würde uns sehr, sehr helfen, weil uns dann jetzt nicht sehr schnell sehr viele Arbeitskräfte verloren gehen in den nächsten Jahren.
Das heißt,
das ist ein ganz wichtiger Punkt.
Flexiblere Übergänge in den Ruhestand bei besserer Arbeitsplatzqualität, das ist ja auch Teil der Fachkräftestrategie. Flexi-Rente soll mehr beworben werden. Solche Maßnahmen können durchaus greifen, die machen Sinn.
Die machen total Sinn. Da kann man auch noch mehr machen.
Die Fachkräftestrategie der Bundesregierung, da heißt es, die Bundesregierung unterstützt Projekte, die helfen, auch die Arbeitskultur in den Betrieben zu verbessern. Das spielt ja in dieses Thema auch mit rein, Nathalie Pawlik. Was genau ist damit gemeint?
Naja, wir haben eine Situation, die eben ein besseres, auch von den Unternehmen verlangt, dass sie umdenken. Zum Beispiel betrifft das die Frage der Einstellung von älteren Beschäftigten. Viele Menschen im Alter ab 50 haben unglaubliche Schwierigkeiten, auf dem Arbeitsmarkt Fuß zu fassen, weil Unternehmen zu wenig Beschäftigte mit diesem Alter, in dieser Altersstruktur einstellen. Gleichzeitig betrifft das aber auch die Situation in der Ausbildung. Wir haben 50% der Jugendlichen, die zum Beispiel die Schule mit einem qualifizierten Hauptschulabschluss verlassen, finden nicht den Weg in die duale Ausbildung, weil die Anforderungen der Unternehmen höher liegen als der qualifizierte Hauptschulabschluss. Und ich glaube, dass es da eben auch ein Umdenken seitens der Unternehmen bedarf, sich mehr zu öffnen für die Potenziale, die wir halt auch haben.
Das möchte ich gerne an auch Alexander Burstedt gleich weitergeben, aber Helmut Brammann vielleicht mit nochmal auch mit ansprechen. Die Kehrseite einerseits, dass ältere Beschäftigte eingestellt werden, ist ja, viele können gar nicht länger arbeiten gehen, gerade im Handwerk. Und Nathalie Pawlik, Sie haben es angesprochen, die Unternehmen haben auch relativ hohe Ansprüche, was eben die Auszubildenden angeht. Ist das tatsächlich so, dass da vielleicht ein Umdenken auch in den Betrieben bei Ihnen erfolgen muss und noch nicht genau passiert ist, so wie wir es vielleicht auch brauchen, wenn wir über den Fachkräftebedarf reden an dieser Stelle, ja. Herr Brammann?
Also wir reden jetzt, das ist vielleicht auch zielgerichtet die richtige Frage, die Sie an mich stellen, weil wir reden ja im Handwerk tatsächlich von Betriebsgrößen, jetzt gerade im SHK-Bereich, von im Schnitt 8 Mitarbeiterinnen oder Mitarbeitern bei den Betrieben. Also das heißt, da ist gar nicht eine große Betriebsgröße, die in der Lage wäre, ich sag mal, einen Auszubildenden schulische Defizite noch beizubringen. Das ist, glaube ich, ein sehr großes Problem, was wir haben. Und das hat natürlich, wird vielleicht als besonders hohe Anforderung an Hauptschulabsolventen wahrgenommen. Aber Tatsache ist, die können im Prinzip gar nicht direkt in die Berufsschule und gar nicht direkt in die Ausbildung gehen, weil ihnen Grundlagen wie Dreisatz teilweise sogar abhanden kommen oder eben überhaupt vernünftig deutsche Sprache sprechen oder so einigermaßen sprechen, dass man das im betrieblichen Alltag auch wirklich nutzen kann und sich Literatur auch aneignen kann. Das ist ein Riesenproblem. Da möchte ich den Ball ein bisschen zurückspielen, weil ich glaube, wir sind jetzt schon in einer Situation, wo die Betriebe natürlich händeringend Leute suchen, Auszubildende suchen. Die haben das Problem gerade im Handwerk, dass ja, würde man sagen, fast 40% von denen aktuell ja 38.000 auszubilden, bei uns im Berufsbild allein, Anlagenmechaniker, 40% später wieder von in einem starken Wettbewerbsmarkt abgeworben werden von Industrieunternehmen, ich sag mal in der gleichen Wertschöpfungskette, aber die eben auch so einen Anlagenmechaniker wunderbar einsetzen können.
Und vielleicht noch mehr Aufstiegschancen bieten können.
Und auch teilweise mehr Gehalt zahlen können. Also das ist eine Schieflage, die wir haben. Insofern gibt es viele unterschiedliche Stellhebel. Und ich glaube, ein wesentlicher Punkt an der Stelle wäre auch, die Ausbildungsbürokratie, ja, die Bürokratie, die mit Ausbildung verbunden ist, zu vereinfachen, wie überhaupt die Bürokratie, die ja insgesamt ziemlich zugenommen hat. Ich will hier nicht ein neues Themenfeld aufmachen, aber wenn wir, das ist ja richtig formuliert worden, wo fällt Ihnen auf, dass etwas langsam läuft? Das liegt auch manchmal gar nicht daran, dass Köpfe fehlen, sondern die Köpfe sind mit was anderem beschäftigt. Und das höre ich sehr häufig, dass gerade in dem verwaltungs- und betrieblichen kaufmännischen Bereich eigentlich trotz Digitalisierung mehr Personal gebraucht wird, als das in früheren Jahren der Fall war. Also damit meine ich jetzt aber auch weit früher, weil es eben viel weniger dokumentarische Anforderungen gab, als es jetzt gibt für Betriebe und so weiter und so fort. Also damit will ich jetzt nicht vom Thema ablenken. Fachkräfte ist unser Thema. Aber ich glaube, es gibt viele, viele Stellbausteine, die dann zu einer Besserung der Lage führen könnten.
Wobei, wenn wir über Fachkräftebedarf sprechen, sicherlich ein Thema, was mit reingehört, die Verwaltung, die entschlackt werden muss. Können wir vielleicht auch gleich nach den Nachrichten nochmal aufgreifen, wenn wir dann auch nochmal auf die Digitalisierung zu sprechen kommen? Welche Möglichkeiten bietet sie womöglich auch, wenn es darum geht, Personal anders einzusetzen und zu entlasten? Wir sprechen weiter über qualifizierte Einwanderung und mehr Auszubildende. Das sind nur zwei Vorschläge, wie man Konzepte gegen den Fachkräftemangel denken kann. Wir werden weitere Vorstellungen vorstellen in dieser Agenda heute im Deutschlandfunk. Alexander Burstedt ist dabei, Helmut Brammann, Nathalie Pavlik und Sie können sich auch beteiligen. 00800 446 4464, wenn Sie in die Sendung kommen möchten oder uns etwas zum Thema sagen wollen, oder schreiben Sie an agenda@deutschlandfunk.de. Und wir melden uns gleich wieder nach den Nachrichten. Bis gleich. Um 10.35 Uhr geht es weiter hier im Deutschlandfunk mit der Agenda. Und wir sprechen heute über Fachkräftemangel, Fachkräftebedarf. Wir haben schon gehört, da gibt es durchaus einen Unterschied in der Betrachtungsweise. Ich habe Sie aufgefordert, uns zu schreiben an agenda@deutschlandfunk.de. Das hat unter anderem Iris Becker getan. Bei dem vielbeschworenen angeblichen Fachkräftemangel ist zu überlegen, schreibt sie, inwieweit die Arbeitgeber durch schlechte Arbeitsbedingungen und zu geringe Gehälter mit dazu beigetragen haben, dass viele Fachkräfte zum Beispiel in der Pflege ihre Arbeit aufgegeben haben, weil die Rahmenbedingungen unzumutbar waren. Die Fachkräfte, so schreibt sie, sind da, nur müssen die Arbeitsbedingungen geändert werden. Und ähnlich sieht es auch Wolfgang Daub, der uns eine Mail geschrieben hat. Angesichts von 6 Millionen Menschen, die allein in der BRD arbeitslos oder unterbeschäftigt sind, ist das Gerede von einem Fachkräftemangel arrogant. Es gibt keinen Fachkräftemangel, sondern einen Mangel an Respekt, Wertschätzung sowie anständiger Bezahlung. Warum verlassen denn jährlich rund 1 Million gut ausgebildete Menschen das Land, ist seine Frage. Nämlich nicht, weil sie gut bezahlt und äußerst wertgeschätzt sich fühlen, sondern weil das eben genau nicht der Fall ist. Das soweit zwei Stimmen unserer Hörerinnen und Hörer. Sie können uns weiter anrufen unter der 00800 4464 4464, kostenfrei, wenn Sie in die Sendung zu uns stoßen möchten. Ob in der Pflege, im Handwerk oder IT-Bereich, in allen Branchen fehlen Arbeitskräfte, auch wenn wir schon gehört haben, dass es auch viel Potenzial noch gibt, was wir noch nicht nutzen hier auf unserem Arbeitsmarkt. Und die Suche nach geeignetem Personal, die wird aber immer schwieriger. Was sind da Ansätze und Initiativen, die uns konstruktiv weiterhelfen? Darüber sprechen wir heute mit Nathalie Pavlik von der SPD, Helmut Brammann vom Zentralverband Sanitär, Heizung, Klima, Alexander Burstedt vom Institut der Deutschen Wirtschaft und zur Runde dazugestoßen ist Antonio Krüger. Er ist geschäftsführendes Vorstandsmitglied und wissenschaftlicher Direktor des Deutschen Forschungszentrums für Künstliche Intelligenz sowie Professor für Informatik an der Universität des Saarlands, telefonisch jetzt zugeschaltet. Grüße Sie, Herr Krüger.
Ja, guten Morgen in die Runde.
Moderne Ausbildung, verstärkte Weiterbildung, mehr Frauen in den Arbeitsmarkt, bessere Arbeitsplatzbedingungen, damit auch Ältere länger arbeiten können und wollen und nicht zuletzt mehr Zuwanderung. Das sind grob die Punkte, die wir hier schon angesprochen haben, die die Bundesregierung zur Problemlösung angehen will. KI, also künstliche Intelligenz, könnte ebenfalls zur Problemlösung beitragen. Wo genau? Vielleicht können Sie uns praktische Beispiele nennen.
Ja, also die künstliche Intelligenz beschäftigt sich unter anderem natürlich auch mit der Unterstützung von Arbeitsvorgängen, die viel auch im kognitiven Bereich angesiedelt sind, also wo man üblicherweise sagen würde, die erfordern ein höheres Maß an Ausbildung, zum Beispiel zur Dokumentation von Arbeitsvorgängen. Und solche Dinge können natürlich mit künstlicher Intelligenz unterstützt werden, werden sie zum Teil auch, aber zukünftig kann man schon erwarten, dass dieser Unterstützungsanteil von vielen auch komplexeren Tätigkeiten durch künstliche Intelligenz zunehmen wird und dadurch natürlich eine gewisse Produktivitätssteigerung auch zu erwarten ist. Das bedeutet zum Beispiel eine Pflegekraft, die nicht mehr selber permanent dokumentieren muss, was sie getan hat, sondern wenn eine begleitende KI das für sie übernimmt, die kann natürlich sich den originären Aufgaben der Pflege stärker widmen und dadurch eine gewisse Steigerung auch durchführen. Das bedeutet, kann sich stärker Patienten zu Pflegenden zuwenden, ohne dass man jetzt sagen muss, dass an der Qualität irgendwas leidet, an der Pflege.
Das heißt, das ist ein Beispiel. Wir haben vor den Nachrichten auch kurz schon mal gesprochen, dass viele Kräfte ja auch abgezogen werden aufgrund von Verwaltungstätigkeiten, die geleistet werden müssen, auch in den Betrieben. Wäre da auch möglicherweise KI ein Ansatz?
Absolut. Gerade die großen Sprachmodelle, also die jetzt ja durch ChatGPT nochmal in den Fokus geraten sind, auch der Öffentlichkeit, weil jeder das mal ausprobieren kann, was solche Sprachmodelle leisten können, die tatsächlich selber...
Vielleicht noch ein Halbsatz zu ChatGPT.
Ja, ChatGPT. ChatGPT ist von OpenAI, der großen KI-Institut aus den USA, was vor allen Dingen durch Elon Musk und jetzt auch durch Microsoft finanziert wird. Diese ist eine Anwendung, die man im Internet selber auch ausprobieren kann. Man muss sich da registrieren, aber das geht relativ schnell. Und mit der man sich unterhalten kann, wie mit einem im Prinzip wie mit einem Menschen über alle möglichen Themen und Diskurse.
Und viel im Gespräch, weil auch Aufsätze mitgeschrieben werden können und kaum erkannt werden kann, dass das mit dem Programm abgelaufen ist und ähnliches.
So ist es, ganz genau. Und vor allen Dingen generieren diese Sprachmodelle vor allen Dingen auch neue Dokumente. Das ist eben das Besondere. Und deswegen haben sie großes Potenzial auch für die Dokumentation. Und wenn man überlegt, wie viel in der Verwaltung tatsächlich administrative Tätigkeit mit Dokumentation verbunden ist, mit der Beschreibung der geleisteten Tätigkeit, der Bewertung davon und so weiter, glaube ich, kriegt man schon eine Idee, dass KI-Modelle zukünftig an dieser Stelle einen großen Beitrag leisten können.
Insgesamt, was ist Ihre Einschätzung? Wie hilfreich könnte KI sein? Welche Lücke könnte sie da schließen? Also gibt es eine Zahl, die das verdeutlicht?
Also im Moment befinden wir in so einer Phase, wo ich sagen würde, das probieren wir noch aus. Ja, wir sind in so einer explorativen Phase. Ich tue mich deswegen so ein bisschen schwer, ganz genau zu sagen, in welchen dieser Bereiche tatsächlich KI eine große Lücke schließen wird. Aber ich glaube, eins ist relativ eindeutig. Sehr repetitive, dokumentative Tätigkeiten, also dieses immer wiederkehrende Beschreiben von bestimmten Vorgängen, ja, das ist etwas, wo künstliche Intelligenz tatsächlich ziemlich gut ist. Und diese Tätigkeiten, die werden wahrscheinlich in 4-5 Jahren Menschen nicht mehr machen müssen, sondern das ist etwas, was KI-Systeme auf jeden Fall übernehmen werden.
Nathalie Pawlik als SPD-Politikerin, Mitglied im Ausschuss für Arbeit und Soziales des Deutschen Bundestages. Spielt da KI auch eine Rolle? Also in der Frage, ob sie eine Rolle spielen kann, wenn es um die Bekämpfung des Fachkräftemangels geht?
Ja, sicherlich. Ich glaube, die Chancen wurden gerade sehr deutlich gemacht und zeigen auch nochmal auf, wie vielseitig eigentlich die Ebenen, aber auch die Dimensionen im quasi dem Kampf gegen den Fachkräftemangel sind. Also, dass da nicht nur verschiedene politische Ebenen gefragt sind oder die Unternehmen, sondern eben auch solche Überlegungen und Impulsen wie auch die künstliche Intelligenz. Ich glaube, dass es unglaublich wichtig ist, auch in die offen in solche Richtungen zu denken und das auch politisch zu unterstützen. Das möchten wir auf jeden Fall. Ich würde gerne auch noch kurz auf die Hinweise, die von den Zuhörerinnen und Zuhörern gekommen sind, eingehen wollen, weil
die bessere Bezahlung und die bessere Qualität
genau,
und Wertschätzung.
Genau, weil ich das unglaublich wichtig finde. Wir haben vorhin über die Veränderung in der Arbeitskultur gesprochen und natürlich gehört da auch eine bessere Bezahlung und die Verbesserung von Arbeitsbedingungen mit dazu. Wir haben viele Menschen, die im Laufe ihres Erwerbslebens nicht mehr erwerbsfähig sind, weil sie eben krank werden durch ihre Arbeit. Und das ist ein Zustand, den wir uns ebenfalls nicht leisten können.
Frau Pavli, können wir das kurz hinten anstellen, weil wir gerade noch bei der Technik sind? Ich würde da gerne noch ein Momentchen bei bleiben, denn ich habe im Vorfeld dieser Sendung in der Vorbereitung auch mit großem Interesse gelesen, dass diese Automatisierungstechniken, dass auch insgesamt Robotik und KI durchaus auch bei den Betrieben schon Einzug hält, beziehungsweise da auch geforscht wird, unter anderem eben auch Helmut Brammann bei Ihnen. Wir haben noch nicht über das Image des Handwerks gesprochen, wie können Berufe im Bereich Sanitär, Heizung, Klima attraktiver werden. Aber da ist die Technik möglicherweise ja eine Chance. Es gibt bei Ihnen ein Forschungsprojekt Handwerksgeselle 4.0, das sich technischen Systemen widmet, die im Handwerk Zukunft sind. Welche Rolle wird da also Technik, KI, Robotik in Zukunft spielen im Handwerk bei Ihnen?
Das ist richtig, das Projekt läuft, ist, wenn man so will, sogar ein Leuchtturmprojekt, das man auf viele Handwerksbereiche bis in die Pflege übertragen kann. Es geht immer um zwei Bereiche. Der eine ist genannt worden, das ist das Thema kognitive Unterstützung. Vielfach eben sind das dann Assistenzsysteme bei den eigentlichen Montage-Sanierungsprozessen, die nehmen Sie das Thema Augmented Reality, diese Brillen. Wir haben ein riesen Datenprojekt laufen mit inzwischen über 4 Millionen Artikel Stammdaten. Es gibt ungefähr 6 in der ganzen Branche. Das heißt, wir haben unheimlich viel drin. Das wird inzwischen schon mit Augmented Reality verknüpft. Montageanleitungen. Wie montiere ich die Duschtrennwand? Also man kriegt jeden einzelnen Schritt eigentlich eingeblendet und macht dann Learning by Doing. Das hilft sehr. Das ist das eine. Und das andere sind auch Dinge, die natürlich, was wir im Handwerk ja auch haben oder in allen Bereichen, wo Dienstleistungen am Menschen oder erbracht werden, haben, das sind körperliche Tätigkeiten. Und diese körperlichen Tätigkeiten, die kann man erleichtern mit Assistenzsystemen, Exoskeletten und so weiter. Mhm. An beidem haben wir geforscht. Wir haben auch dann selektiv natürlich für die Tätigkeitsbereiche, die wir analysiert haben, in unserem Handwerk das Richtige gefunden. Und dann geht es eben auch darum, zu sagen, wenn ich jetzt mal die Exoskelette als ein Beispiel nehme, das sind natürlich...
Vielleicht sagen wir da auch nochmal einen Halbsatz zu. Das sind im Prinzip, wie kann man die sich vorstellen, wie Anzüge, die das Heben erleichtern und solche Dinge?
Es gibt sehr unterschiedliche Systeme. Es gibt also rein mechanische, es gibt aber auch diejenigen, wo Bewegungen, die beispielsweise über Kopf stattfinden, wenn sie da unter einer Decke stehen und da ständig dran arbeiten müssen, dann wird das sehr beschwerlich. Und wenn Sie da eine Unterstützung haben für Ihre Hände, dann können Sie doppelt so schnell montieren und viel einfacher auch, nach Ihrem Gefühl, weil dann, wenn Sie so einen Akkuschrauber in der Hand halten, um mal so ein plastisches Beispiel zu nehmen, dann müssen Sie den irgendwann absetzen, weil Sie nicht mehr weitermachen können, weil die Muskelanstrengung doch sehr stark ist über Kopf. Da gibt es dann entsprechende Assistenzsysteme, die tatsächlich mit einer Hydraulik funktionieren oder mit einer Unterstützung, die tatsächlich dann eben gegen die Gravitation arbeitet, wenn Sie so wollen.
Und da sind wir tatsächlich dann auch wieder bei dem Thema, was Nathalie Pavlik angesprochen hat, nämlich der Möglichkeit, die Arbeitskräfte auch zu erleichtern, ihnen einen besseren Arbeitsplatz zu schaffen, richtig?
Erstens das wird sehr gern angenommen, gerade von jüngeren Leuten. Also man muss allerdings sagen, es ist ein schwieriges Thema bei Älteren, die dann sagen, ich habe das schon immer anders gemacht und ich mache so weiter. Aber selbst Leute, die nehmen Sie einen Fliesenleger, der da ständig auf dem Boden eigentlich zu tun hat, der zieht sich gerade mal Knieschoner an, er könnte aber tatsächlich noch ganz andere Dinge machen, die sein Leben erleichtern, dann reden Sie auch darüber, dass jemand als Mensch sowas länger seine Tätigkeit durchführen kann. Das heißt, wir würden, wenn wir das tatsächlich strategisch angehen, das ist auch ein Ergebnis unseres Forschungsvorhabens, und präventive Maßnahmen in dem Bereich auch unterstützen. Gerade in diesen Bereichen, wo, ich sag mal, ab einem gewissen Alter doch ein Verschleiß unter Umständen entstehen kann, diesen genau vermeiden und damit eben auch ein längeres Arbeitsleben ermöglichen. Also das sind Dinge, die sind nicht zu unterschätzen. Ich fasse das mal alles unter den Bereich Prozessoptimierung und Arbeitsplatzverbesserung. Da kann man jede Menge machen, ist nochmal ein Thema für sich.
Aber ein sehr wichtiges möglicherweise auch, wenn es um das Thema Fachkräftemangel geht. Alexander Burstätte, Volkswirtschaftler am Institut der Deutschen Wirtschaft. Gibt es da von Ihrer Seite Erkenntnisse, welche Rolle solche Systeme spielen könnten in der Zukunft?
Also grundsätzlich ist es ja erstmal so, Technik ist toll. Ja, also was die uns immer für Arbeit abnimmt, auf die wir eigentlich keine Lust haben. Also Papierkram durch KI klingt doch toll, Exoskelette für körperliche Arbeit klingt super. Und so ist das schon immer gewesen. Ja, wenn es keine Trecker gäbe, dann würde immer noch die halbe Bevölkerung auf dem Feld stehen. Und so wird das weitergehen. Aber man darf auch nicht erwarten, dass es da jetzt den riesigen Produktivitätssprung gibt. Ja, also wir haben jetzt auch schon sehr lange Computer und Internet und Roboter und all das und unser Produktivitätswachstum ist nie explodiert. Ich rechne auch nicht damit, dass sich das jetzt plötzlich ändert. Und der Fachkräftemangel, der ganz stark einfach demografisch bedingt ist, da werden wir eigentlich alle möglichen Maßnahmen brauchen, die uns einfallen. Es gibt nicht so die eine Lösung. Es gibt ganz viele Stellschrauben, an denen wir gleichzeitig drehen müssen und jeder muss mitmachen. Also die Arbeitgeber müssen überlegen, wie komme ich mit weniger Leuten aus? Die Arbeitnehmer müssen überlegen, welche Weiterbildung könnte ich denn machen? Die Politik muss überlegen, wie kann ich denn helfen oder auch vielleicht mal etwas streichen, was hinderlich ist. Und das ist ein gesellschaftlicher Kraftakt, in dem wir uns alle selbst in die Verantwortung nehmen sollten und nicht mit dem Finger auf andere zeigen dürfen, weil es betrifft uns eben alle.
Und man merkt das auch an dieser Sendung. Wir haben schon einige Punkte ja auch angesprochen, wo man die Stellschraube anziehen könnte. Wir sind noch nicht beim Thema Zuwanderung auch angekommen. Ich möchte aber an dieser Stelle dennoch eine Hörerin zuschalten, die schon eine ganze Weile in der Leitung ist, Susanne Berghoff, die uns aus Erfurt angerufen hat. Schönen guten Morgen, Frau Berghoff.
Guten Morgen.
Und Sie haben zu tun mit dem Thema inwiefern?
Ja, und zwar, ich bin bei der Stiftung für Technologie, Innovation und Forschung Thüringen tätig und wir haben jetzt seit über einem Jahr ein Projekt mit in der Stift, das heißt Jugendunternehmenswerkstatt. Das heißt, ich baue mit Thüringer Unternehmen Werkstätten auf, um Jugendliche für Handwerk und Technik zu begeistern. Das heißt, die Unternehmen bekommen...
Das wird Herr Brammann gerne hören.
Ja, genau. Also es geht in verschiedenste Richtungen, also von der Metalltechnik, Elektrotechnik, aber durchaus auch in der hohen Technologie, in der Automatisierungstechnik sind wir in ganz vielen Bereichen unterwegs, haben dieses Jahr auch eine Chemiewerkstatt aufgebaut, um Kinder für Chemie, für den Beruf des Chemikanten, der Chemikantin zu begeistern. Und das wird auch mittlerweile sehr gut angenommen von den Unternehmen, weil wir festgestellt haben, die Kinder müssen einfach sehr früh an die Themen herangeführt werden, was vorhin schon angebracht wurde. Es gibt oft sehr viele falsche Vorstellungen von bestimmten Berufsgruppen. Und wir versuchen halt über diese praktische Herangehensweise diese falschen Vorstellungen so ein bisschen aufzubrechen und die Kinder halt für die bestimmten Berufszweige dann auch zu begeistern und da Interesse zu wecken und sie natürlich frühzeitig auch mit den Unternehmen in ihrer Region halt in Verbindung zu bringen, in Kontakt zu bringen, dass sie Kontakt zu den Ausbildern schon haben, ein Stück weit vielleicht auch die Angst genommen wird, sich bei dem Unternehmen dann später zu bewerben, einfach weil sie dann schon wissen, was halt zum Beispiel der Beruf des CNC-Fräsers mit sich bringt, weil man schon den Ausbilder kennt und dann einfach natürlich die Kontaktschwelle viel, viel niedriger ist. Und da haben wir jetzt schon relativ gute Erfahrungen gemacht und die Unternehmen sind da auch sehr dankbar. Es wird mit gefördert vom Thüringer Ministerium für Wirtschaft, Wissenschaft und digitale Gesellschaft. Das heißt, die Unternehmen bekommen eine Startinvestition, wo sie Werkstätten einrichten können oder halt entsprechend ihre Lehrwerkstätten noch ein bisschen ausrüsten können für altersgerechte Maschinen und Anlagen. Und zusätzlich begleiten wir dann die Unternehmen noch im Jahr mit einer Förderung, mit gleichem Unternehmensanteil. Und das wird auch wirklich sehr begrüßt von den Unternehmen.
Wenn Sie sagen, die Kinder müssen früher an die Technik herangeführt werden, was heißt das? Wie früh? Wie alt sind die?
Das ist sehr unterschiedlich. Also ich habe durchaus Unternehmen im Projekt mit drin, die schon ab der 5. Klasse anfangen, mit relativ einfachen Projekten, beispielsweise in der Holzverarbeitung. Viele Unternehmen sagen, naja, so ab 7., 8. Klasse. Das sind so die Altersgruppen, die für uns sehr spannend sind, weil sie natürlich auch in den nächsten Jahren ihren Abschluss machen, dann auch eine Ausbildung suchen. Und die würden sie natürlich gerne ansprechen. Aber vornehmlich geht es auch darum, natürlich die Unternehmen arbeiten mit großen Maschinen und müssen natürlich die Sicherheit auch gewährleisten in den Werkstätten, weshalb natürlich dann die ältere Altersgruppe sehr spannend ist.
Die müssen früh an das Thema herangeführt werden, weil sie falsche Vorstellungen haben. Auch das haben Sie gesagt. Was für Vorstellungen haben die?
Ja gut, viele Schülerinnen haben eigentlich nicht die Möglichkeit, sich mit bestimmten handwerklichen Themen auseinanderzusetzen. Nicht jeder hat beispielsweise einen Vater oder einen Opa oder eine Mutter zu Hause mit einer gut ausgestatteten Werkstatt und darf sich mal ausprobieren. Und wir wollen einfach natürlich die Möglichkeit geben, dass da mal ein Stück weit ein Blick hinter die Unternehmenstüren geworfen werden können, dass sie sich austesten können, dass sie sehen können, was eine Standbohrmaschine ist, was eine CNC-Fräse ist und was zum Beispiel dann auch die entsprechenden Berufszweige einfach mit sich bringen. Weil viele haben einfach jetzt als schönes Beispiel nie eine Möglichkeit gehabt, meine CNC-Fräse zu sehen und wissen nicht, was ein CNC-Fräser macht.
Und wir haben hier KI und Technik und Robotik angesprochen. Sie haben ja gesagt, es geht um Nachwuchsförderung, Handwerk und Technik. Inwieweit spielen auch so moderne Technologien da schon eine Rolle?
Ja, da durchaus auch schon natürlich. Also die Kinder sollen auch verstehen, was Automatisierung ist. Gerade auch im Bereich Programmierung gibt es schon sehr viele Angebote. Wir haben unter anderem auch ein Unternehmen mit im Projekt drin, das ist die Firma DotSource aus Jena, die im Bereich der Programmierung, App-Entwicklung, Homepage-Entwicklung etc. Projekte mit Schülerinnen und Schülern macht. Also Werkstatt ist nicht dieser klassische Werkstattgedanke, den man hat, wo gehobelt wird, fallen auch Späne, sondern durchaus auch, wie gesagt, im Bereich Chemie, durchaus auch im Bereich der Programmierung dann.
Susanne Berghoff, herzlichen Dank, dass Sie uns angerufen haben und dieses Projekt vorgestellt haben, das da in Thüringen läuft. Sicherlich viele Anregungen auch für unsere Runde hier, die Sie uns da gegeben haben. Danke Ihnen und viel Erfolg weiter bei Ihrer Arbeit.
Ja, vielen herzlichen Dank.
Helmut Brammann als Hauptgeschäftsführer Zentralverband Sanitär, Heizung, Klima. Dieser Verband, dessen Hauptgeschäftsführer Sie sind, hat eine Kampagne auch initiiert. Hashtag Wir sind relevant etwa. Weil die Branche ein Imageproblem hat, wenn wir das auch hören, was auch nochmal dazu nehmen, was wir gerade gehört haben?
Also ich glaube, das betrifft das ganze Handwerk, weil in den vergangenen Jahren doch sehr stark der Fokus auf eine Akademisierung gelegt wurde, so nach dem Motto, du studierst, du machst den nächsten Schritt als Sohn, Tochter. Und das fällt uns ein bisschen jetzt auf die Füße. Ja, wir haben eine Kampagne gestartet, die ist auch relativ einzigartig für, ich sag mal, vier Berufsbilder. Es gibt natürlich eine übergeordnete Handwerkskampagne, aber wir fischen natürlich immer, und das möchte ich auch nochmal betonen, in dem gleichen Pool. Auch diese Aktivitäten, die ich sehr unterstütze und schätze, jetzt aus Thüringen, verbreitern nicht das Spektrum, das Angebotsspektrum an Jugendlichen, die wir für uns gewinnen können, sondern das läuft in Konkurrenz. Wir haben mit der Kampagne Zeit zu starten, den Turnaround geschafft, das hatte ich ja eingangs schon gesagt. Wir haben Zuwächse in den Ausbildungszahlen, aber natürlich zu Lasten anderer Handwerke oder zu Lasten anderer Berufsbilder, die schwieriger dastehen. Also das muss man immer sehen. Und die Imagefrage, glaube ich, haben wir auch sehr gut ein Stück weit drehen können von früheren Zeiten, wo häufig der Begriff jetzt mit dem Anlagenmechaniker verbunden war. Ich sage das mal so flapsig, Gas, Wasser, Scheiße. Ist das heute das Berufsbild, das im Klimabereich, im Gebäudebereich die CO2-Neutralität erschaffen kann? Und in der Corona-Phase war das Berufsbild sogar systemrelevant. Die Betriebe haben dafür Sorge getragen und hatten deswegen teilweise auch besondere Rechte und Pflichten, dass beispielsweise Krankenhäuser nicht, wenn es dann eben im Wartungs- oder im Schadenfall, dass dann eben der Handwerksbetrieb dahin kommt. Und insofern waren teilweise so da die Kinder von den Fachkräften, von den Monteuren in diesen Notkitas drin. Also das ist natürlich immer einzelfallbezogen, aber das haben wir natürlich auch für uns nutzen können, dass wir sagen, du machst da was als junger Mensch, das ist gesellschaftsrelevant. Es wird dir nicht nur Spaß machen, sondern du erfährst eine gewisse gesellschaftliche Bedeutung. Das gilt im Übrigen genauso für Pflegekräfte in einer alternden Gesellschaft. Ganz wichtiger Punkt, ja. Ist eine Frage, wie stellt man das dar? Also uns ist das gelungen. Aber vielleicht, ich weiß nicht, wie viel Zeit wir noch haben. Das Thema, ich sag mal, wir haben ja, das darf ich vielleicht noch ansprechen, wir stehen ja in Deutschland vor einem erheblichen Transformationsprozess.
Würde ich sagen, ne?
Ja. Ja, aber wir stehen auch noch davor, weil die Personalumschichtung, die finden erst noch statt. Also und zwar in der großen Masse. Nehmen Sie die Automobilindustrie mit der Elektrifizierung. Was bedeutet das für Zulieferer? Was bedeutet das für Berufsbilder? Und da muss man sich vielfach noch Gedanken dazu machen, wenn Bedarfe sich ändern, gerade jetzt auch im SHK-Bereich, ich rede von Bedarf, ja, der ist größer als er war. Und dann muss man sich überlegen, welche nahen Qualifizierungen können da mit welchen Schulungsmaßnahmen noch genutzt werden, mit welchen Aufqualifizierungsmaßnahmen, dass man an der einen oder anderen Stelle vielleicht auch als Quereinsteiger eine Chance hat. Mhm. Ich glaube, da könnten wir alle auch noch mehr tun.
Sagt Helmut Brammann, und mit Blick auf die Uhr, viel Zeit ist nicht mehr, aber ich würde gerne trotzdem noch mal kurz auf die Frage eingehen, Imageverbesserung eben auch durch moderne Technik, Antonio Krüger, als Informatiker und eben Mensch, der sich für KI und Robotik auch stark einsetzt in der Wirtschaft. Würden Sie sagen, das kann durchaus auch dazu beitragen, dass das Image im Handwerk möglicherweise verbessert wird, weil es da viel Potenzial gibt, was die Technisierung angeht?
Also ich würde das schon sagen, es gibt viel Potenzial, gerade im Handwerk. Und dort ist die Digitalisierung traditionell, natürlich findet die nicht zuerst statt. Was ich aber auch glaube, ist ganz wichtig, dass wir wirklich das so eine breite Akzeptanz auch schaffen müssen. Insbesondere auch bei der Zielgruppe, die wir zum Beispiel länger im Beruf halten wollen. Also nicht nur die Jungen, sondern wir müssen auch die Älteren im Blick haben. Und auch da können KI-Systeme helfen, die eben sich eher stark an den Menschen anpassen, als dass der Mensch sich an die KI-Systeme anpassen muss. Das ist übrigens auch eine Eigenschaft guter KI-Systeme, dass sie das stärker im Fokus haben als bei anderen digitalen Werkzeugen, ja, wo das ja häufig so ist, dass ein älterer Mitarbeiter erstmal sagt, meine Güte, da muss ich mich jetzt ewig einarbeiten und so weiter, und dann mache ich es lieber so, wie ich es bisher immer gemacht habe, und da können auch KI-Systeme helfen, weil die jungen Leute, die kommen uns abhanden mit der Zeit halt, ne? Das ist, glaube ich, dieser Trend ist klar, und das bedeutet, wir müssen hier wirklich breit ansetzen.
Und hier erstmal einen Punkt machen. Wir hören uns gleich wieder nach den Nachrichten mit der Agenda. Bis gleich.
Deutschlandfunk. Agenda.
Mit Petra Enzminger am Mikrofon, und wir sprechen weiter über die Frage, welche Konzepte es gegen den Fachkräftemangel gibt, beziehungsweise welche Ideen den Fachkräftebedarf zu bedienen. Und wir haben vor den Nachrichten darüber gesprochen, welche technischen Möglichkeiten es gibt, wo man möglicherweise eben auch die Technik zur Hilfe nehmen kann, um besser mit bestimmten Tätigkeiten klarzukommen. Die Automatisierung küsst Demografie, so hat es die Chefin der Bundesagentur für Arbeit, Andrea Nahles, auch genannt. Sie will gegen den Fachkräftemangel in ihrer Behörde auch mit zunehmender Automatisierung vorgehen, weil das nötig sei, sagt sie, um künftig unsere Leistungen mit weniger Menschen erbringen zu können. So Nahles gegenüber der Augsburger Allgemeinen. Und wenn wir dieses Thema nochmal aufgreifen mit Blick eben auf die Frage, was kann Technik ersetzen, dann möchte ich auch noch eine Hörerin zitieren, die uns geschrieben hat, die mit der Frage, wie sind die Aussagen, die KI wird schon bald ein Drittel der Versicherungs- und Sparkassenmitarbeiter und sonstiger Nicht-High-Potentials überflüssig machen, zu bewerten, fragt Uwe Dönhoff aus Sondershausen. Nathalie Pawlik, es gibt ja Bedenken. Als Arbeitsexpertin der SPD, KI ersetzt Arbeitskräfte, macht Arbeitsplätze kaputt, und auch nicht überall können Roboter eingesetzt werden. Gerade in der Pflege gibt es Bedenken. Unterstützen, nicht ersetzen, ist da die Devise. Und ist das die Devise, die man wie sicherstellen kann?
Ja, natürlich kann man das Ganze auch durchaus aus einer kritischen Perspektive betrachten. Ich glaube dennoch, dass die Chancen, die uns Technologie und die künstliche Intelligenz bieten, auf jeden Fall größer sind als die kritischen Aspekte in der ganzen Debatte, weil letztendlich sind wir ja doch handlungsfähig, wenn wir das gemeinsam mit den Unternehmen und den Akteuren gestalten, dass zum Beispiel Menschen, bei denen klar ist, dass deren Arbeitsplatz vielleicht langfristig durch Technologien ersetzt werden kann, dass die eben trotzdem eine Perspektive auf den Arbeitsmarkt haben. Und am Ende brauchen wir eben auch Leute, die diese Maschinen, die die Technologien bedienen und oder herstellen. Und da müssen wir eben dran arbeiten, die Beschäftigten auch dahin zu bringen, solche Aufgaben erfüllen zu können. Ich bin da ehrlich gesagt optimistisch gestimmt. Ich glaube, dass die Chancen letztendlich überwiegen und dazu führen, dass Arbeitsbedingungen verbessert werden können und Arbeit vereinfacht wird. Und wir gleichzeitig aber auch Rahmenbedingungen schaffen müssen, damit die Beschäftigten eben auch Chancen auf dem Arbeitsmarkt der Zukunft haben.
Also überflüssig machen, das würden Sie eher nicht so sehen, weil man eben auch Menschen braucht, die die Maschinen bedienen. Alexander Burstädte, Sie sind beim Arbeitgebernahen Institut der Deutschen Wirtschaft der Experte für Fachkräftesicherung, haben Volkswirtschaft studiert, aber, habe ich gelesen, auch eine Ausbildung zum Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung gemacht. Wie schauen Sie da auf die Rolle der künstlichen Intelligenz und der Robotik?
Ich schaue da sehr positiv drauf, in jeder Hinsicht. Und ich finde es schade, dass es so viel Ängste gibt in Bezug auf technologischen Fortschritt, dass man dann irgendwie nicht mehr gebraucht würde. Weil technologischen Fortschritt haben wir jetzt seit 100 Jahren ununterbrochen. Und es gibt auch alle paar Jahre wieder so eine Welle, wo dann wieder Angst gemacht wird mit Computer klauen uns unsere Jobs und so weiter. Fakt ist, wir haben so viel Arbeit wie noch nie. Ja, also die Arbeit geht uns einfach erfahrungsgemäß nicht aus. Es ist auch so, dass Technik nie einen ganzen Menschen oder einen ganzen Beruf ersetzt, sondern in der Regel einen Teil der Tätigkeit. Und das ist dann häufig ein Teil, der ziemlich langweilig ist, ja, weil Computer können gut Sachen, die langweilig sind, ja, die eine gewisse Routine beinhalten. Und die neue Technik KI oder enger gefasst Deep Learning, das ist das, was jetzt eigentlich die ganzen Schlagzeilen produziert, die kann viele Sachen, die Technik früher nicht konnte, aber sie kann das immer nur bis zu einem gewissen Grad. Also nie mit so einem Weltverständnis wie wir Menschen, nie so ganz genau. Und da wird es immer Menschen brauchen, die das zum einen noch kontrollieren. Also in der Regel wird das so laufen, die KI macht einen Vorschlag und dann sagt ein Mensch, ja, passt. Oder hier und da muss man vielleicht noch nachbessern. Und die Arbeitszeit, die man dann mit diesen lästigen Sachen spart, die so eine KI einem abnimmt, die wird schon wieder sich mit anderen Dingen füllen, die gemacht werden müssen. Da bin ich ganz zuversichtlich.
Antonio Krüger als Informatiker und geschäftsführendes Vorstandsmitglied des Deutschen Forschungszentrums für künstliche Intelligenz. Das hören Sie vermutlich gerne, dass das, was an Bedenken da war, sag ich mal, ist ja immer noch da, aber möglicherweise auch gerade durch den Fachkräftemangel in ein anderes Licht gerückt wird, die Technik und die Forschung dazu?
Ja, also ich kann das nur unterstützen. Ich glaube auch, wir sind insofern in einer anderen Situation als früher, dass wir hier eben diese Entwicklung, diese technologische Entwicklung gepaart kommt mit großen Herausforderungen in der Gesellschaft, insbesondere dem demografischen Wandel. Und wenn man ganz ehrlich ist, haben wir ja kaum eine andere Alternative, als auch stark auf Unterstützung, Automatisierung, Erhöhung der Produktivität zu setzen, damit wir all die vielfältigen Aufgaben, die eine moderne Gesellschaft erfordert, ja, dass wir die tatsächlich auch erledigt bekommen. Ne? Und insofern denke ich, ist das schon absolut ein richtiger Aspekt. Es geht gar nicht überall darum, dass Sachen komplett ersetzt werden. Viele Tätigkeiten werden sich wandeln durch die neuen Werkzeuge. Und ein Aspekt, der ist mir auch wichtig, KI kann auch dabei helfen, Weiterbildung besser zugeschnittener und effizienter zu organisieren. Das ist eben auch ein Aspekt.
Inwiefern?
Weil Leute, wir werden diesen Aspekt, den darf man auch nicht vernachlässigen.
Ja. Inwiefern wird die Weiterbildung da gestärkt?
Ja, weil KI-Systeme dabei helfen, personalisierte Weiterbildung wirklich im großen Maßstab anzubieten. Mhm. Ja. Das bedeutet, der Weiterzubildende wird dort abgeholt, wo er steht. und passgenau sozusagen werden entsprechende Lehrinhalte und Weiterbildungsangebote durch KI-Systeme angeboten und trainiert halt, ne? Und das geht dann eben auch im großen Maßstab, weil das wird auch notwendig sein, dass wir halt auch so einen permanenten Weiterbildungszyklus haben halt auch, ne? Weil die Technik sich eben auch schnell weiterentwickelt und die Jobs sich weiterentwickeln.
Also lebenslanges Lernen, auch mit Hilfe von KI oder Deep Learning.
Vor allen Dingen, weil lebenslanges Lernen, was auch Spaß machen kann halt, ne? Also was tatsächlich einem was bringt, wo man nicht das Gefühl hat, man ist in so einer Tretmühle. Ich glaube, das ist auch ein wichtiger Aspekt.
Wobei man natürlich auch sagen muss, nicht jeder ist affin. Hatten wir auch schon Sendungen hierzu gemacht, wo uns sehr, sehr viele Hörerinnen und Hörer angerufen haben und gesagt haben, also diese ganze Technik, das wird Ihnen mit der Zeit auch alles zu viel. Ich habe Sie aufgefordert, die 00800 446 4464 anzurufen, wenn Sie sich beteiligen mögen. Und das hat Gloria Ziller gemacht, die uns aus Dresden angerufen hat. Schönen guten Morgen.
Ja, guten Morgen in die Runde. Also ich habe Sie nicht angerufen, ich hatte Ihnen eine Mail geschickt, aber das kommt ja aufs Gleiche raus.
Und wir haben Sie dann zurückgerufen.
Ja, genau. Mhm. Und zwar bin ich schon viele Jahre ehrenamtlich tätig in der Flüchtlingsarbeit, kirchlich und politisch. Und da ist mir etwas aufgefallen, das ist aber auch schon viel angesprochen worden hier in Ihrer Sendung, dass die Wertschätzung und die Motivation fehlt. Und da würde ich gerne eine Idee an die Politik bringen, und zwar gleichzeitig in dem Moment, wo der Flüchtling registriert wird, woher er kommt, Fingerabdruck abgeben muss, sollte gleich gefragt werden, was sein Bildungsstatus ist, was er gelernt hat, aber auch worin er arbeiten möchte. Und wenn man diese Information hat, müsste dann die Politik sofort reagieren, zusammen mit dem Handwerk, mit der Industrie, mit der Pflege und allen, und sollte diese Menschen in Praktika bringen. Die sprechen dann zwar noch kein Wort Deutsch, aber sobald die an der Seite eines Deutschen, einer Deutschen arbeiten, könnten wir uns auch wunderbar diese endlosen ABC-Tische und Sprachunterrichte sparen, denn sie würden mit den Deutschen die deutsche Sprache lernen. Das zu den Arbeitskräften, die dann das Fachkräfte werden. Das zu den Flüchtlingen, die man über Praktika viel schneller in unseren Arbeitslauf reinkriegte.
Frau Ziller, bevor Sie Luft holen, ich würde das genau gerne weitergeben, weil das ja ein ganz spannender und konstruktiver Aspekt ist, den Sie uns da schildern. Und möglicherweise in der Politik, zumindest habe ich davon auch schon gelesen, auch schon angedacht wird, Nathalie Pawlik von der SPD. Wie sehen Sie den Vorschlag?
Der ist sehr charmant. Ich befürworte das Ganze. Integration durch Arbeit ist ein wesentlicher Aspekt zu einer gelungenen Integration. Deswegen sind genau
die Idee,
solche
auch direkt schon bei der Registrierung abzufragen, welches Bildungsniveau da ist und wo gearbeitet werden könnte, theoretisch.
Definitiv. Ich glaube, wir müssen besser darin werden, Menschen in den Arbeitsmarkt zu integrieren, die zu uns kommen, und die Strukturen verbessern, die damit zusammenhängen, um den Menschen eben den Weg in den Arbeitsmarkt zu ermöglichen. Und das ist eine Idee, die ich sehr charmant finde. Und ich glaube, das ist auch tatsächlich der richtige Weg. Weil letztendlich gehen uns auch viele Potenziale verloren, weil Menschen zu lange vor sich hin harren und vielleicht auch keinen Sprachkurs direkt bekommen und dann eben auch die Motivation verlieren. Und daran müssen wir arbeiten. Ich glaube, dass das ein guter Aspekt ist, den wir auf jeden Fall weiterverfolgen sollten.
Und Verwaltungsverfahren vereinfachen, die Anerkennung von Berufsabschlüssen vereinfachen, das ist ja Teil auch der Fachkräftestrategie. Ich habe Gloria Ziller unterbrochen, die uns noch einen weiteren Aspekt auch mit in die Runde bringen wollte. Bitte schön.
Ja, nee, alles gut. Und zwar zu den Frauen. Also, ich erlebe das tagtäglich, dass Frauen mit hervorragendem Bildungsabschluss dann in ihre Haushaltspause gehen, Kinder bekommen und da eine größere Wertschätzung erfahren, als wenn sie weiter so und so viele Stunden arbeiten in der Schule oder in der Pflege oder im Kindergarten oder wo auch immer. Jetzt ist das Verrückte aber, dass die Frauen noch gar nicht, weil die noch so jung sind, auf dem Schirm haben, dass sie damit in dieser Armutsfalle im Alter rutschen. Das haben die noch gar nicht auf dem Schirm. Und dann, die Gesellschaft macht einen ganz schlimmen Fehler an diesen Frauen. dass sie diese Care-Arbeit nicht wertschätzt. Geht ein Mann mit einem Kinderwagen durch die Stadt oder holt er sein Kind am Kindergarten ab, dann wird der gelobt. Boah, was ist das ein toller Kerl. Eine Frau, die das tagtäglich macht, da wird das für selbstverständlich geachtet. Also diese Wertschätzung, die dieser Care-Arbeit nicht entgegengebracht wird, hindert uns daran auch, dass wir diese Frauen schnellstmöglich wieder in diesen Arbeitsprozess reinkriegen, wo sie eine größere Wertschätzung erfahren. Also da muss in der Gesellschaft ein Umdenken stattfinden. Dieses, was es zu meiner Zeit gab, dass wenn wir arbeiten gingen, ich bin älteren Datums, dass wir Rabenmütter waren, das steckt noch in den Genen der Deutschen drin. Also da muss ein riesigen Schritt nach vorne gemacht werden und die Männer müssen den Frauen dabei helfen. Und das geht dann eben nicht nur, ich bringe mal eben den Müll runter. Nein, die müssen in der Care-Arbeit Verantwortung übernehmen. Dann kriegen wir auch die Fachkräfte, die hervorragend ausgebildeten Frauen, wieder auf diese Arbeitsplätze.
Jörg Zeller, auch das gebe ich an Nathalie Pawlik weiter, denn auch dieses Thema Frauen mehr wieder in den Vollerwerb zu bringen, ist ja Teil der Fachkräftestrategie. Und ich habe gelesen, da geht es darum, dass es mehr Angebote zur flexiblen Arbeitszeitgestaltung und einen weiteren Ausbau der Kinderbetreuung geben soll. Kann das die Antwort sein, auch wenn wir das noch dazu nehmen, was Gloria Ziller uns gerade geschildert hat?
Ja, auf jeden Fall brauchen wir auch eine bessere Aufteilung der Fürsorgearbeit, sei es bei der Versorgung der Kinder, aber auch bei der Pflege von Angehörigen. Es sind meistens Frauen, die Älteren und Angehörigen pflegen und die dadurch natürlich auch berufliche Nachteile erfahren. Das sind wichtige Aspekte. Für mich hängt vieles tatsächlich mit der Kinderbetreuung letztendlich zusammen. Das ist aber auch bei zum Beispiel Geflüchteten der Fall. Wir haben viele geflüchtete Frauen, die den Weg in den Arbeitsmarkt nicht finden, weil ihnen eine Kinderbetreuung fehlt. Und die Kinderbetreuung ist und die Schaffung von Kindergartenplätzen, von mehr Erzieherinnen und Erzieher, die Kinder betreuen können, das ist eine unglaublich wichtige Mammutsaufgabe, die in dem Bereich für mich im Fokus steht. Und daran müssen wir jetzt alle politischen Ebenen, das ist nicht nur der Bund, das sind die Länder, das sind die Kommunen, dran arbeiten, da mehr Fortschritte zu erlangen.
Ich bedanke mich bei Gloria Ziller, die uns aus Dresden ja diese wichtigen Hinweise mit in die Runde gegeben hat und begrüße direkt den nächsten Hörer, Matthias Rudolf, der in der Leitung ist. Schönen guten Morgen.
Schönen guten Tag.
Was wäre Ihre Idee oder wo würden Sie ansetzen?
Na, ich hatte Ihnen eine Mail geschrieben und offenbar fand die Redaktion es interessant genug, mich zurückzurufen. Also mein Punkt ist, dass Sie natürlich zu Recht fordern, dass ältere Arbeitnehmer im Arbeitsprozess bleiben. Einerseits, aber andererseits habe ich das Gefühl, dass genau diese dort herausgedrängt werden. Also Arbeitnehmer, die schon viele Jahre in einer Firma arbeiten, kosten die Firmen dann auch ein gewisses Geld, einfach aufgrund von Tarifsteigerungen, wenn sie im tarifgebundenen Betrieb arbeiten. Jüngere Arbeitnehmer sind deutlich günstiger, gerade wenn sie frisch von der Uni kommen. Und dann haben sie vielleicht auch noch neueres Wissen dazu. Und das ist so ein Punkt, wo ich mich frage, Sie fordern immer das Umdenken bei Arbeitgebern, in der Firma, an der Wirtschaft, aber es kommt dort nicht an. Es ist, also ich habe den konkreten Fall, ich bin selber Jahrgang 64, also ich bin quasi der vorhin mal angesprochene Boomer-Jahrgang. Ich bekomme einen goldenen Handschlag und werde quasi aus der Firma herauskomplimentiert, werde mit 61 Jahren dann in den passiven Teil der Arbeitszeit gehen, also bin ich dann quasi im Ruhestand, mehr oder weniger. Ja, ich bin aber noch komplett fit, sowohl körperlich als auch geistig, um mich da weiter einzubringen und würde das auch sehr gern tun. Aber die Gelegenheit wird mir nicht gegeben. Und das finde ich, also das ist natürlich mein konkreter Fall, aber ich denke, da bin ich definitiv nicht der Einzige. Ich sehe das auch bei anderen Menschen in meinem Jahrgang, in meinem Alter, dass sie gerne nach außen verabschiedet werden, raus aus dem Arbeitsprozess.
Nehmen wir auf jeden Fall auch auf in die Runde, Herr Rudolf. Helmut Brammann ist der Hauptgeschäftsführer des Zentralverbands Sanitär, Heizung, Klima. Viele Ihrer Betriebe sind relativ klein. Sie haben es in der Sendung schon gesagt, mit 8 Mitarbeitenden. Aber dennoch auch in Ältere noch investieren ist auch die Devise, die Bundesarbeitsminister Hubertus Heil von der SPD gerade rausgegeben hat und die Unternehmen aufgefordert hat, stärker auch auf ältere Beschäftigte zu setzen. Aber sind die wirklich nicht attraktiv für auch gerade kleinere Unternehmen?
Also ich kann natürlich nur für unser Segment sprechen. Da würde ich sagen, ja, das ist der Fall. Die sind attraktiv. Also was jetzt auch der Anrufer ja nicht betont hat, wenn er sagt, da kommt ein junger Mensch von der Uni, der hat besseres Wissen und ist auch noch günstiger, aber er hat nicht die Erfahrung. Und er hat schon gar nicht die Prozesserfahrung im konkreten Betrieb, was da eben erforderlich ist. Und ich glaube, es geht darum, das ist natürlich in kleinen Betrieben viel schwieriger als in großen, aber es geht darum, ich sag mal, eine altersbezogen sinnvolle Tätigkeit zu finden. Jetzt sind wir im Handwerk. Das heißt also, die Leute, Kundendienst, Monteure sind auf den Projekten unterwegs und machen da auch tatsächlich ja handwerkliche Tätigkeit, die auch eine gewisse körperliche Stärke und Gesundheit erfordert. Aber ältere Menschen können natürlich auch, in der zentralen Beratung, gerade wenn wir jetzt überlegen, wir greifen diese Themen der Digitalisierung auf, dann macht es ja auch Sinn, jemanden zu haben, der mit der Erfahrung auch anleiten kann, der im Kundendienst Aufträge annimmt und genau weiß, was er zu fragen hat, wie dann eben diese Anfrage auch zu spezifizieren ist, damit im vor Ort dann auch vernünftig gearbeitet werden kann. Also all diese Möglichkeiten bestehen durchaus. Also ich finde es eigentlich sehr schade, was der Anrufer da berichtet hat. Ich kenne auch selber einige Beispiele, gerade auch aus dem öffentlichen Dienst, wo es sehr schwierig ist, über die Altersgrenze hinaus weiter tätig zu sein, selbst wenn man das möchte. Und ich glaube, da müsste ein allgemeines Umdenken stattfinden.
Und Sie sagen, Erfahrung ist was andere Jüngere nicht mitbringen, aber in der Tat eben auch andere Gehaltsvorstellungen. Matthias Rudolph, erstmal herzlichen Dank, dass Sie das angesprochen haben.
Da würde ich aber gerne, wenn ich das sagen darf, dann noch einen Satz zu sagen, weil ich glaube, da haben Sie recht. Da bräuchten wir auch etwas mehr Flexibilität. Denn das ist so. Ich sag mal, ab einem gewissen Alter bleiben die Gehaltsvorstellungen natürlich immer auf dem Niveau und wollen gesteigert sein aus Sicht des Arbeitnehmers. Aber ich sag mal, das ist ein Problem, was wir grundsätzlich haben, dass wir eine Gehaltssteigerungsdynamik eigentlich nicht angepasst haben. Das ist vielleicht auch so ein bisschen, müsste man mal die Forschung auch ansprechen, an die Leistungskurve. Von von Arbeitnehmern. Also das ist ein Punkt, der wahrscheinlich dann genau zu den Ergebnissen führt, die hier eben gerade traurigerweise geschildert wurden.
Und das wäre in der Tat tatsächlich der nächste, den ich angesprochen hätte, Alexander Burstätte, nämlich vom Institut der Deutschen Wirtschaft. Ihre Forschungsschwerpunkte sind Fachkräftemangel einerseits und Demografie. Und wenn wir auf die Älteren schauen, Wo spiegelt sich die Realität eher wieder? Bei dem, was unser Hörer geschildert hat, Matthias Rudolph, oder bei dem, was Helmut Brammann auch gesagt hat, dass die Wertschätzung auch der Erfahrung durchaus bei den Betrieben existiert? Gibt es da Zahlen, wie viele Menschen Ältere noch Jobs finden? Haben Sie da?
Ja, also tatsächlich ist es so, dass es in Deutschland bei der Erwerbsbeteiligung Älterer so etwas wie eine Revolution gab in den letzten 10, 15 Jahren. Also Menschen ab 60 arbeiten heute ganz grob das Doppelte häufiger, als das früher noch der Fall war. Und wenn man das im internationalen Vergleich betrachtet, ist das wirklich eine rasante Entwicklung. Also da können sich, ich sag mal, alle mal auf die Schulter klopfen. Das hat wirklich gut funktioniert. Das heißt, es gelingt vielen Menschen auch bis jenseits der 60 noch im Erwerbsleben zu bleiben. Das ändert natürlich nichts daran, dass es auch eben diese geschilderten Fälle gibt, wie den Herrn, der jetzt von seinem Unternehmen quasi in Frührente angereizt wird. Und für den Gesamtarbeitsmarkt ist das nicht so schön. Also das einzelne Unternehmen, das macht, was es, ich sag mal, für richtig hält. Und volkswirtschaftlich betrachtet ist das auch erstmal okay. Die Frage ist dann, ob diese Person dann sagt, ja gut, dann gehe ich jetzt halt in Frührente, oder ob sie sagt, dann suche ich mir jetzt nochmal einen Job in einer anderen Firma. Es gibt ja keinen kein Naturgesetz, dass man bis beliebig lange in einer Firma bleiben muss, sondern man kann ja immer sagen, man fängt nochmal woanders an, man lernt auch nochmal was.
Aber und tatsächlich, diese Bereitschaft wenn man, ist ganz wichtig. Wenn man sich die Stellengesuche ansieht, dann liest man ganz, ganz oft, junges Team sucht, eben auch junge Mitarbeitende und nicht gerade den Erfahrenen mit einer Gehaltsvorstellung, wie wir es auch gehört haben, zu Recht ja mit viel Erfahrung, die er da mitbringt. Ist das dann so einfach, einen neuen Job zu finden, trotz des Personalmangels, trotz der Not, die ja Betriebe auch durchaus haben?
Also es gibt solche und solche Unternehmen. Es gibt ja auch Unternehmen, die jetzt ganz gezielt Werbung für ältere Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen machen. Und es ist so, wir haben einen zunehmenden Arbeitgeberwettbewerb um zu wenig qualifizierte Fachkräfte. Und da werden sich die attraktiven Arbeitgeber durchsetzen, ja, die alle im Blick haben, die attraktiv sind für jung und alt, männlich, weiblich, deutsch, nicht deutsch, egal. Und die Unternehmen können sich alle auf den Weg machen, auf diese Reise ein attraktiver Arbeitgeber zu werden. Da können Sie zum Beispiel auf www.kofa.de mal Employer Branding suchen, wie man das wird. Und so kann man es dann schaffen. Und ich finde, es ist auch in Ordnung, wenn nicht alle Unternehmen super attraktiv sind, weil die Arbeitskräfte haben ja die Wahl. Die können ja alle zu denen gehen, wo es die guten Bedingungen gibt. Sie müssen ja nicht bei denen bleiben, wo sie unzufrieden sind.
Wir haben in den Titel der Sendung die qualifizierte Einwanderung noch mit reingenommen und gar nicht so viel darüber gesprochen, weil sie eben, das ist, glaube ich, in dieser Sendung auch deutlich geworden, ein Teil des Ganzen ist. Und wir brauchen viele Ideen und viele Konzepte, um gegen den Fachkräftemangel auch vorzugehen, der, auch das hab ich zumindest gelernt, auch durchaus als Fachkräftebedarf bezeichnet werden kann. Wir gehen in die Schlussphase dieser Sendung und ich möchte Helmut Brammer noch mal fragen, wie sehen Sie das? Wie gucken Sie in die Zukunft? Sind Sie zuversichtlich, dass Sie genug Personal haben? Sie haben es eingangs ja schon relativ optimistisch auch geschildert.
Also ich bin relativ optimistisch, dass wir genügend Arbeit haben werden. Das möchte ich erstmal vorweg schicken. Mhm. Gerade in unserem Handwerk geht die Arbeit nicht aus. Und wenn das attraktiv genug das Berufsbild ist und auch entsprechend vernünftig bezahlt wird, die Leistung, die erbracht wird, dann werden wir auch Fachkräfte finden. Und ich bin eher eine Art Berufsoptimist, das sehen Sie auch an den Projekten, die wir fahren und den Überlegungen, die wir anstellen, auch die Adressen, die Forderungen, die wir natürlich an die Politik auch haben. Wir werden mit den technologischen Möglichkeiten, mit ich sag mal, den drei Hebeln, die es gibt, natürlich Fachkräfteaufbau, und da gibt es eben verschiedene Aspekte, Quereinsteiger, Migration, all diese Punkte muss man betrachten, aber eben auch dem zweiten, der Prozessoptimierung und der Prozesskonzentration der Fachkraft auf ihr eigentliches fachliches Können und nicht die ganzen Nebenstörgeräusche, die es, ich sag mal, aus bürokratischer Hinsicht und ganz anderen Punkten gibt. Da gibt es Optimierungspotenzial. Also ich bin da Berufsoptimist. Das Leben geht immer weiter und wir werden das schaffen. Wir werden das schaffen.
Damit haben Sie das Schlusswort bekommen dieser Sendung. Qualifizierte Einwanderung, mehr Auszubildende. Wo liegen die Konzepte gegen den Fachkräftemangel? Darüber haben wir heute gesprochen mit Alexander Burstätte vom Institut der Deutschen Wirtschaft, Helmut Brammann, den wir gerade noch gehört haben, vom Zentralverband Sanitär, Heizung und Klima. Nathalie Pawlik war dabei von der SPD und Antonio Krüger, Informatiker. Und ich bin Petra Enzminger und bedanke mich bei Ihnen allen fürs Zu- und Hinhören und wünsche Ihnen noch einen angenehmen Mittwoch.